Ja, tut mir leid, wenn hier jetzt einer Karl-Ernst Höfling erwartet hat. Ich komme da gleich noch darauf, warum ich jetzt hier auf einmal stehe und nicht er. Entschuldigung, wenn ihr alle enttäuscht seid. Es war so gewesen, am Freitag wurde ich unruhig innerlich. Ich denke, ja, was ist denn, wenn der Karl-Ernst am Sonntag nicht kommt? Aus irgendwelchen Gründen. Und ich habe ja nichts. Ich kann ja nicht einfach sagen, ja, ich stelle mich hier hin und dann mal gucken, was passiert. Man muss ja so ein bisschen vorbereitet sein. Und die Woche davor, die meisten wissen das, ich bin ja bei der Eisenbahn-Lokführer, bin ich ja immer noch. Und wir haben ja ganz viele Schallschutzwände, neuerdings. Die werden ja überall aufgebaut, um die Siedlung zu schützen vor Schall. Der Züge ist auch sicherlich richtig. Und da hatte ich letzte Woche etwas abgeschrieben. So, da habe ich gedacht, das ist interessant, das schreibst du schon mal ab. Da stand drauf auf Englisch, I don't need a God, all I need is me. Also übersetzt, ich brauche keinen Gott, alles, was ich brauche, das bin ich. Da habe ich gedacht, das ist interessant, weil diese Schallschutzwände werden ja oftmals als Information benutzt für Menschen, die irgendwas dahinterlassen möchten. Irgendeine Botschaft, weil das wird ja von vielen gesehen. Steht nie mehr Krieg, ist gut, Nazis raus, ist auch prima. Und die werden auch als Plakatwände benutzt, dass manche Künstler ihre Bilder draufmalen oder solche, die meinen, sie wären Künstler. Da habe ich das als Anlass genommen und am Freitag gesagt, so ja, dann muss ich jetzt irgendwelche Informationen haben, wo es drauf hinlaufen soll. Und dieser Predigt, ich habe mich hingesetzt und habe gewartet, was kommt jetzt an Gedanken. Weil der Heilige Geist wirkt ja, indem er einen Gedanken schenkt, und habe dann einiges aufgeschrieben. Wo ich Schwierigkeiten hatte, das Thema zu wählen. Weil es fängt erst, ich sag mal, mit einem Thema an, was weltlich ist und geht dann in die Bibel über. Und ich habe einfach mal geschrieben, der Mensch entscheidet, Ausrufezeichen. Es geht zunächst einmal um moderne Kunst. Ihr alle kennt ja moderne Kunst, ne? Also wie ich gerade schon mal von den Schallschutzwänden gesprochen habe, manches sieht aus, als wenn die einfach vollgeschmiert wurden, diese Schallschutzwände, und das ist moderne Kunst. Und da frage ich mich, was will der Künstler uns damit sagen? Ich habe wahrscheinlich zu wenig Ahnung von moderner Kunst. Ich möchte versuchen, einiges vorzulesen und versuche, keinen Kommentar dazu abzugeben. Ich habe keine Ahnung von moderner Kunst, aber ihr könnt selber entscheiden. Da ist zum Beispiel aus Dortmund übrigens, Putzfrau schrubbt Kunstwerk kaputt. 800.000 Euro weg mit einem Wisch. In einem Dortmunder Museum säuberte eine Putzfrau eine Gummiwanne. Leider gehörte der schmutzige Trog zu einer Installation des Künstlers Martin Kippenberger. Das Kunstwerk ist unwiederbringlich verloren. Also als ich als Kind dreckig in der Badewanne war und das Wasser wurde abgelassen, da waren ringsherum diese schwarzen Ränder, hat meine Mutter nie gesagt, was hast du für ein schönes Kunstwerk gemacht? Nein, ist das schön. Junge, du bist talentiert. Ich habe höchstens nur Hau gekriegt, weil ich so dreckig war. Aber hier ist es ein Kunstwerk und der Wert wurde auf 800.000 Euro geschätzt für eine dreckige Badewanne bzw. ein Kunstwerk. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Ich halte mich da auch raus. Ich möchte von Josef Beuys noch etwas vorlesen. Ich habe übrigens im Internet mehrere solche Dinger gefunden und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus, was ja alles ein Kunstwerk ist und was Putzfrauen und Hausmeister so beseitigt haben, und die wurden hinterher sowas von angegriffen, weil sie das für Müll gehalten hatten, und das waren tatsächlich Kunstwerke. Okay. Josef Beuys hatte am 28. April 1982 in einer Ecke seines Atelierraums 3 im Hauptgebäude der Düsseldorf Kunstakademie circa 2 Meter unterhalb der Decke 5 Kilo Butter angebracht. Anlass der Installation war der für den darauffolgenden Tag vorgesehene Empfang von Lama Sogay sowieso, dem Bevollmächtigten des Dalai Lamas in Europa, in einem Seminar der von ihm mitgegründeten Free International Universität. In der Folgezeit diente die Plastik als ständiges Demonstrationsobjekt. Der Hausmeister der Kunstakademie Düsseldorf entfernte 1986 das Fett etwa 9 Monate nach Beuys Tod. Und das war ein Riesenaufwand, Riesengeschrei. Der Hausmeister hatte ranzige Butter in der Ecke gesehen, hat sich wahrscheinlich nur aufgeregt, wer war denn das für ein Schmutzfink, hat es beseitigt, und das war in Wirklichkeit ein Kunstwerk, was unbezahlbar, unwiederbringlich war. Also ein unglaubliches Kunstwerk. Also man müsste so mal so eine so ein Butterpaket zu Hause in die Küche, in die Ecke schmeißen, warten, bis es anfängt zu stinken. Wenn einer kommt und sagt, was, das ist ein Kunstwerk. Hast du keine Ahnung von moderner Kunst? Und ich wundere mich immer, wenn so Kunstausstellungen sind, moderne Kunst, und da stehen die Menschen so vor dem Bild, Stunde, zwei Stunden, und überlegen, was will uns der Künstler damit sagen? Also mir sagt so ein Künstler, tut mir leid, ist meine eigene Meinung, er kann nicht malen. Aber das ist meine eigene Meinung. Und dann geht's hier weiter. Es war der zweite Fall, in dem ein Kunstwerk von Beuys nicht als solches erkannt und zerstört wurde. Bereits am 3. November 1973 war bei einem seligen Abend in der SPD-Ortsversammlung Leverkusen eine mit Heftpflastern und Mullbinden versehene Badewanne gereinigt worden und zum Gläserspülen verwendet worden. Auch in diesem Fall wurde ein Schadenersatz von 58.000 D-Mark gezahlt. Also eine Badewanne, die mit Klebestreifen und Pflaster bemalt war, die wurde sauber gemacht, hat man Gläser drin gespült und das war ein Kunstwerk. Und der wurde tatsächlich verklagt, 58.000 D-Mark Schaden. Gut, ich sag da nichts zu. Da möchte ich was vorlesen. Da hat ein pfiffiger Zoodirektor etwas erfunden. Übrigens habe ich mal nachgeschaut, was macht moderne Kunst aus? Was ist moderne Kunst? Habe ich keine Ahnung oder wie läuft das? Wer bestimmt, was moderne Kunst ist? Und das ist auch jetzt von diesem Thema. Und zwar heißt es da, was Kunst ist, entscheidet der Künstler. Also nicht der Betrachter, sondern der Künstler sagt, ich habe jetzt was geschaffen und das ist Kunst. Und alle müssen dastehen und sagen, wow, das sieht aber klasse aus. Also was Kunst ist, entscheidet der Künstler. Also der Mensch entscheidet das Thema. Und das geht gleich noch weiter bis in die Bibel hinein. Da möchte ich einmal noch zwei Dinge vorlesen. Not macht erfinderisch und kreativ. Der Heidelberger Zoo braucht Geld. Wir wollen das Löwengehege erweitern, erläutert der Direktor. Und weil der Zoo knapp bei Kasse ist, sollen die Tiere selbst mit anpacken. Also ließ der Zoodirektor Affen und Elefanten mit Pinselfarben und Leinwände versorgen. Sie sollten Kunstwerke malen. Am Sonntag wurden 16 Kunstwerke versteigert für 2.500 Euro. Oder hier noch weiteres. Drei Farbexemplare des Zooaffen Kongo wurden für umgerechnet 20.000 Euro in London versteigert. Der Käufer der drei Schimpansenbilder, der Amerikaner sowieso, sagte, er hätte notfalls bis 70.000 Euro mitgeboten. Viele Leute haben mir gesagt, das kannst du billiger kriegen. Kauf dir einen Schimpansen und gib ihm Farbe und Papier. Also es ist schon ziemlich merkwürdig, was der Mensch so entscheidet, was Kunst ist und was nicht. Und dann bei der Wahrheit, wie sieht es da aus? Entscheidet der Mensch auch, was wahr ist und was nicht? Es scheint mir in der heutigen Zeit so zu sein, dass der Mensch selber entscheidet, was wahr ist und was nicht der Wahrheit entspricht. Und dann habe ich gelesen, einmal das, was ich gerade vorgelesen habe, ich brauche keinen Gott, alles, was ich brauche, bin ich. Das ist in der heutigen Zeit eigentlich so, wie der Mensch ist. Der Mensch dreht sich um sich selber und der Mensch selbst will der Mittelpunkt sein. Und wie sieht es bei der Wahrheit aus? Ich habe eine Spruchkarte in Frankfurt in einem Buchladen gesehen. Das stand an der Wand, das habe ich auch mitgenommen, diese Spruchkarte. Ich habe sie irgendwo hingelegt, habe sie nicht mehr wiedergefunden, aber ich weiß sie noch auswendig. Da stand drauf, auf dieser Spruchkarte, da ging es um die Wahrheit. Wahrheit ist, was der Mensch selbst für wahr hält. Das ist genauso wie mit der Kunst, ne? Der Mensch bestimmt, was Wahrheit ist. Der Künstler bestimmt, was Kunst ist. Und jetzt geht es darum, die Wahrheit zu prüfen. Wir wollen versuchen, aus dem Wort Gottes einmal herauszubekommen, was ist überhaupt Wahrheit? Und wie können wir erkennen, dass das Wort Gottes, die Bibel, die Wahrheit ist? Oder ist das wieder nur eine Interpretierung von Menschen, die die Bibel kennen und sagen, ja, das ist die Wahrheit, wir halten das für die Wahrheit? Wahrheit muss ja bestimmte Kriterien erfüllen. Wahrheit muss ja nachprüfbar sein. Und das wollen wir heute einmal versuchen, dass wir die Bibel auf ihrem Wahrheitsgehalt prüfen. Die Frage ist, kann man das? Die Antwort ist ja. Was ist Wahrheit? Im Duden steht da drin, die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Das ist also die Wahrheit. Dass eine Sache mit dem, was gesagt wurde, völlig übereinstimmt. Oder wahrer Sachverhalt ist auch noch die Wahrheit. Dann möchten wir mal weiter überprüfen. Ich habe etwas Interessantes über die Wahrheit herausbekommen. Und zwar hat die Technische Universität Dresden einmal aufgegliedert, was ist denn überhaupt Wahrheit? Was sind die Kriterien von Wahrheit? Wie kann man Wahrheit erkennen? Wie kann man Wahrheit beweisen? Und ich möchte einmal 1, 2, 3, 4, 5 Eigenschaften der Wahrheit vorlesen. Und wenn wir diese 5 Eigenschaften der Wahrheit vorgelesen haben, dann möchten wir versuchen, in der Bibel über diese Kriterien die Bibel nachzuprüfen, ob die wirklich der Wahrheit entspricht. Also wie gesagt, von der Technischen Universität Dresden. Das ist einmal die Objektivität. Die Wahrheit hängt nicht davon ab, ob sie irgendjemand für wahr hält oder nicht. Es besteht eine Differenz zwischen Wahrsein und für wahr halten. Das ist vielleicht irgendwie einleuchtend. Ich halte dies und jenes für wahr. Kann ich sagen. Das muss noch lange nicht heißen, dass es die Wahrheit ist. Also man muss schon objektiv sein und die Sache so betrachten, selbst wenn eine Wahrheit die Wahrheit ist, kann ich sie für nicht wahr halten. Oder andersrum, ich kann es für wahr halten, auch wenn es nicht wahr ist. Oder das Zweite, die Wahrheit muss zeitlos sein. Auch interessant. Im Unterschied für wahr halten, Erkenntnis oder Wissen, kann nicht ihr Wahrheitswert mit der Zeit verändert. Wahrheit hat keine Geschichte. Also die Wahrheit, die muss vor 2000 Jahren gestimmt haben in der Bibel und die muss heute genauso stimmen. Wenn sich die Wahrheit in dieser Zeit verändert hätte, wenn in diesen 2000 Jahren etwas herausgekommen wäre, wo wir gesagt haben, Moment, das stimmt nicht mit der Bibel überein, die vor 2000 Jahren geschrieben wurde, dann wäre die Wahrheit keine Wahrheit. Also muss die Bibel, die Wahrheit auch heute noch genauso stimmen wie vor 2000 Jahren oder im Alten Testament noch viel älter. Dann, Wahrheit ist sprachübergreifend. Wenn der Wahrheitsbegriff nicht in allen Sprachen derselbe wäre, dann ließen sich die Sätze der verschiedenen Sprachen nicht ineinander übersetzen. Das finde ich sehr einleuchtend. Wahrheit muss in jedem Land dieser Erde, in jeder Sprache dieselbe Bedeutung haben. Nicht die gleiche, dieselbe Bedeutung. Und das Interessante ist, es gibt zwischen 6.500 und 7.000 Sprachen dieser Welt und in jeder Sprache bedeutet Wahrheit dasselbe. Das ist sehr interessant. Das kann also nicht sein, dass wenn wir jetzt hier von Wahrheit sprechen, wir vielleicht irgendwo bei den Eskimos sind und da bedeutet Wahrheit was ganz anderes. Sondern die Wahrheit ist tatsächlich auf der ganzen Welt mit derselben Bedeutung. Und dann ist die Bibel in 694 Sprachen vollständig übersetzt worden. Also in 694 Sprachen kann man die Bibel schon von dem Wahrheitsgehalt lesen. Und jeder, der die Bibel in seiner Version, in seiner Sprache liest, liest diese Wahrheit als tatsächliche Wahrheit. Egal, was für eine Sprache auf dieser Welt gesprochen wird. Das finde ich sehr eindrucksvoll. Wie gesagt, das ist von einer technischen Universität erbracht. Nicht, dass das in der Bibel so drin steht. Bis jetzt stimmen die ganzen Kriterien, was wir so nachweisen können. Und dann Transzendenz, also Realismus. Wahrheit ist unabhängig von Erkennbarkeit. Auch sehr wichtig. Wenn jemand Jesus Christus nicht erkennen kann, dann kann er nicht sagen, Jesus Christus, Gott gibt es nicht. Nur weil er es nicht erkennt. Wenn ein Mensch die Wahrheit nicht erkennt, muss es noch lange nicht heißen, dass es diese Wahrheit nicht gibt. Sondern der Mensch selber sagt, das kann nicht wahr sein. Hört man ja immer wieder, solange ich das nicht sehe, glaube ich das nicht. Wahrheit ist also unabhängig von der Erkenntnis. Wir haben Christus erkannt. Wir haben ihn als die Person in der Wahrheit erkannt. Und dann immens, also Antirealismus, Wahrheit und Erkenntnis sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn ich weiß, was Wahrheit ist, wenn ich die Definition der Wahrheit kenne, beziehungsweise den Begriff der Wahrheit anwenden kann, dann weiß ich notwendig auch, wie ich herausfinden kann, was wahr ist. Das heißt, dann kenne ich zugleich ein Kriterium der Wahrheit. Und das ist so. Durch die Wahrheit, die wir erkannt haben in Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, er ist ja auch der Geist der Wahrheit, haben wir die Erkenntnis bekommen, was Gott uns geoffenbart hat. Sein Geheimnis, dass sein Christus der Erlöser ist. Das haben wir erkannt. Durch die Wahrheit. Durch die Wahrheit haben wir diese Erkenntnis erlangt. Das finde ich unglaublich. Und diese Erkenntnis, wenn ich das erkannt habe, führt mich zu einem Schritt. wenn jemand zum Beispiel das Evangelium hört und er erkennt, wow, das ist die Wahrheit, dann hat er diese Erkenntnis und diese Erkenntnis muss dazu führen, dass er weitere Schritte geht. Dass er sagt, ich habe erkannt, Christus, die Bibel ist die Wahrheit. Und weil ich das erkannt habe, gehe ich den nächsten Schritt und sage ja. Das ist eine Konsequenz, wenn ich die Wahrheit erkannt habe. Das ist eine weltliche Anschauung gewesen von Wahrheit. Aber wenn wir jedes Einzelne prüfen würden, würden wir sagen, die Bibel hält absolut stand. Das, was wir gerade so angeschnitten haben, können wir dick unterstreichen. So ist es. Die Bibel ändert sich nicht. Das Wort Gottes bleibt das Wort Gottes bis in alle Ewigkeit. Die Bibel wurde noch niemals in den ganzen Tausenden von Jahren revidiert, dass man sagen musste, also das, was da steht, man weiß heute, dass es nicht so stimmt. Niemals. Die Bibel konnte noch nie irgendwie revidiert werden, dass Menschen gesagt haben, das müssen wir ändern, das stimmt heute so nicht mehr. War noch nie der Fall gewesen. Also ist die Bibel das Wort Gottes und die absolute Wahrheit und kann niemals geändert werden. Und dann noch dieses, bevor ich dann in die Bibel einsteige. Nach hebräischer Auffassung ist Wahrheit jedoch eine Eigenschaft, also Wahrheit ist eine Eigenschaft, die eine Sache oder Person oder ein Wort selbst hat oder auch nicht hat. Wahrheit ist etwas, wenn es hält, was es verspricht. Das müssen wir einmal prüfen. Wahrheit ist etwas, was es hält, was es verspricht. Also letztendlich bewahrheit sich die Wahrheit in der Tat. Das ist eine hebräische Auffassung von der Wahrheit. Und die Wahrheit meint, und das sind jetzt die Eigenschaften, Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Treue. Und da möchten wir jetzt in die Bibel hineingehen und einfach das Wort Gottes auf sein Wahrheitsgehalt prüfen. Das, was wir gerade von der Technischen Universität Dresden gelesen haben, können wir, denke ich, alle unterstreichen. Das, was die Eigenschaften von der Wahrheit sind, hat die Bibel absolut erfüllt. Sie ist vom ersten bis zum letzten Wort wahr. Es konnte niemals ein Gegenteil gefunden werden. Sie ist zeitlos. Was damals stimmte, stimmt heute genauso. Sie ist in allen Sprachen die Wahrheit, die erkannt wird. Und das Wort Gottes führt zur Erkenntnis, dass man Jesus Christus als den Retter und Erlöser erkennt, wenn man die Wahrheit denn begreift. Und dann möchten wir einmal die Zuverlässigkeit. Ich möchte diese drei Punkte einmal aufgreifen. Das ist einmal die Zuverlässigkeit. Da lesen wir aus dem Psalm 19. Ich möchte nur einige Verse vorlesen, weil das uns von der Zeit ein bisschen knapp wird. Psalm 19, den Vers 8. Das Gesetz des Herrn, also das Wort Gottes, ist vollkommen. Da gibt es also nichts mehr dran zu rütteln, nichts mehr zu ändern. Das Wort des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Das Wort Gottes und das Zeugnis unseres Herrn Jesus Christus ist absolut zuverlässig. Das, was Gott sagt, stimmt. Da braucht man nicht ein Komma oder ein Aber oder ein Vielleicht hintersetzen, das Wort Gottes stimmt. Ob wir das jetzt erkennen oder nicht, das haben wir auch gerade gelesen. Die Wahrheit ist unabhängig davon, ob ich sie erkannt habe oder nicht. Wahrheit bleibt Wahrheit. Und was ich hier so schön finde, man kann es auch so übersetzen, die Wahrheit erquickt die Seele, macht sie also glücklich und froh, die Seele. Wenn ich Jesus Christus als den erkannt habe, der die Wahrheit in Person ist und habe die Konsequenz daraus gezogen, und habe diese Erkenntnis umgesetzt, das, was die Bibel sagt, was man tun soll, Buße, Vergebung der Sünden und dann Frieden mit Gott zu haben. Zu wissen, ich bin erlöst für Zeit und Ewigkeit, das erquickt die Seele. Ihr glaubt ja gar nicht, wie viele kaputte Seelen es heute in dieser Zeit gibt. Und ein Mensch, der wirklich seelisch kaputt ist und findet Jesus Christus, er findet die Wahrheit in dem Wort Gottes, in der Bibel, ja, der braucht keine Medikamente mehr. Der ist glücklich, der hat die Wahrheit gefunden. Er hat den Sinn des Lebens gefunden. Und dann aus dem Psalm 111. Ich lese jeweils nur immer zwei Abschnitte zu dem jeweiligen Thema vor. 111, das ist der Vers 7 und 8. Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Zuverlässig sind alle seine Gebote. festgegründet auf immer und ewig, ausgeführt in Wahrheit und Geradheit. Also das ist ja schon eine gewaltige Aussage über die Wahrheit. Ist zuverlässig, er hat es ausgeführt, der Jesus Christus hat das Werk ausgeführt, er hat die Erde gegründet und es wäre Unsinn, wenn jetzt jemand sagen würde, die Erde gibt es überhaupt gar nicht. Und wenn Menschen anfangen von Evolution zu reden, dann ändert das nichts an der Wahrheit, dass die Erde, das Universum durch Gott und Jesus Christus und durch den Heiligen Geist kreiert wurde, also ins Dasein gerufen wurde. Es ändert nichts an dieser Tatsache, dass es die Wahrheit ist. Ob der Mensch es für wahr hält oder nicht, ist sein Problem, aber es ändert nichts, dass es so gewesen ist. Denn die Werke, ich lese es noch einmal vor, die Zuverlässigkeit, die Taten seiner Hände, also das, was Gott getan hat, und auch Jesus Christus sind Wahrheit und Recht, zuverlässig sind alle seine Gebote, festgegründet auf immer und ewig, ausgeführt in Wahrheit und Geradheit. Das unterstreicht alles. Und wenn man der Bibel glaubt, was man eigentlich muss, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, die Bibel musste niemals revidiert werden, dann kann es keine Evolution gegeben haben. Da kann das Wort Gottes nur stimmen, indem Gott sprach und es war da. Ob ich jetzt verstehe mit meinem Verstand oder nicht. Ich hatte letzte Woche, da hat sich so ein Reporter angemeldet, die wollten so mehrere Berufsgruppen begleiten mit Fotos und Interview. Und schon seit einem Jahr versuchen sie, einen Lokführer zu kriegen, mit dem sie ein Interview führen können, auch Corona-bedingt. Und letzte Woche war es soweit. Da war der, war ich da oben in den Büros und dann kam dieser Reporter von dieser Zeitschrift. Da waren noch mehrere dabei, mein Gruppenleiter und noch einer von der Bahn, ein Pressesprecher, der musste ja aufpassen, dass nichts gesagt wird, was die Bahn verunglimpft. Und dann ging es auch in diese Richtung. Ich habe versucht, also das bewusst in diese Richtung zu lenken, dass nicht mein Beruf der Mittelpunkt ist, sondern die Botschaft. Und dann habe ich dann auch gesagt, weil mein Gruppenleiter sagte dann auch das Übliche, wenn es einen Gott gäbe, dann gibt es dieses auf dieser Welt nicht, diese Not und so weiter. Und dann habe ich auch gesagt, Gott kann man nicht begreifen. Deswegen müssen wir ja glauben. Glaube heißt Vertrauen. Wenn wir Gott begreifen könnten, dann wären wir Gott gleich. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich von einem Mathematikprofessor seine unglaublich lange Formel begreife, bin ich genauso schlau wie er. Und das wäre mit Gott genauso. Wenn ich Gott begreifen würde in seinen Taten, in seinem Wesen, dann wäre ich ja Gott gleich. Und das geht nicht. Deswegen ist für uns der Glaube, das Vertrauen wichtig, dass ich sage, ich verstehe das nicht. Kann ich auch gar nicht. Mit meinem kleinen Verstand kann ich es nicht verstehen. Aber ich glaube, dass es so ist, weil ich dem Wort Gottes und damit Gott selber vertraue. Das ist Glaube. Dass ich nicht verstehe, aber sage, ich nehme es so, wie es steht und so ist es geschrieben. Und wie gesagt, es musste niemals geändert werden. Wenn jemand an dem Wort Gottes herumschraubt, dann macht er sich schuldig. Wenn jemand das Wort Gottes anders interpretiert, als es wirklich da steht, dann macht er sich schuldig. Und das ist kein Spaß. Das ist nichts, was der Gesellschaft heute gut tun würde, wenn man das Wort Gottes anfängt zu verdrehen. Da stehen ja auch am Ende der Apostelgeschichte, glaube ich, dass wer an diesem etwas zufügt oder hinwegnimmt, ihm diese Plagen ereilen werden, die in dem Buch geschrieben werden. Also das Wort Gottes ist geschrieben für alle Ewigkeiten, haben wir auch gerade gelesen. Das gilt auch in alle Ewigkeiten. Der nächste Punkt, beständig. Das Wort Gottes muss also beständig sein. Wenn es irgendwann mal anfängt zu schwanken oder das stimmt nicht mehr, dann ist es nicht beständig, ist es also nicht die Wahrheit. Die Wahrheit muss also auch beständig sein. Und da lesen wir im Psalm 40 den Vers 12. Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht vor mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Also da finde ich das Wort Gottes und die Gnade Gottes und die Wahrheit wieder richtig klasse. Ne? Das können wir ja für jeden von uns, der ein Kind Gottes ist, wirklich annehmen. Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht vor mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Also Gott ist nicht so launisch, wie wir Menschen es sind. Dass wir heute mal den für gut halten, nächste Woche, da taucht er wieder nichts. Sondern Gott ist beständig. Und eine Beständigkeit, die ist unglaublich viel wert. Wenn man beständig ist und man kann sich auf jemanden verlassen, weil er beständig ist, dann ist das unglaublich viel. Aber wir Menschen schwanken oft hin und her und hoch und runter. Mal machen wir dies, mal machen wir jenes. Also wir sind nicht so sehr beständig. Auch unser Glaube ist nicht beständig. Wenn unser Glaube beständig wäre, dann wäre das schön. Also ich kann von meinem Glauben sagen, dass er oft Achterbahnfahrten macht. Einmal bin ich ganz hoch jubelnd, dann bin ich wieder unten im Tal. Also mein Glaube ist nicht beständig, der schwankt. Aber ich denke, das ist auch im gewissen Rahmen normal. Weil wir immer wieder versuchen wollen, Gott, seine Taten, seine Wege mit unserem menschlichen Verstand zu begreifen. Das schaffen wir nicht. Gott zu vertrauen ist das Einzige, was wir können. Und dass er beständig mit seiner Treue und mit seiner Gnade bei uns ist, das soll uns Mut geben. Dass selbst wenn wir uns aufgeben würden, wenn wir sagen würden, also pass mal auf, es reicht. Die und die Lieblingssünde, die machst du jeden Tag. Und wenn du die Lieblingssünde getan hast, dann kommst du wieder angekrochen. Ja, Herr, vergib mir, jetzt reicht es. So werden wir Menschen. Dass wir sagen würden, das war jetzt schon das 10. Mal, jetzt ist Schluss. Und wie ist das bei Gott? Jesus Christus hat alle Sünden mit ans Kreuz genommen. Alle Sünden sind uns vergeben. Das ist das, wo Gott seine Gnade beständig über uns leuchten lässt. Und seine Geduld beständig, weil er ja weiß, dass wir schwache Menschen sind. Und er weiß auch, dass wir oftmals vom Widersacher, vom Teufel animiert werden, gegen ihn zu arbeiten. Aber diese Beständigkeit in seiner Treue und in seiner Gnade, das darf uns Mut machen. Oder aus dem Jesaja, Kapitel 58, einen Vers, Kapitel 58, den Vers 11. Auch etwas, was uns richtig Mut machen kann. Und beständig wird der Herr dich leiten. Und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, dessen Wasser nicht versiegt. Diese Beständigkeit, dass Gott uns leiten und führen wird, das macht dann auch wiederum Mut. Das ist die Bibel, das ist die Wahrheit. Und wenn wir sein werden wie eine Wasserquelle, dann wissen wir alle, wenn Dürre ist, in der Wüste gibt es ja so Oasen, ne? Alles ringsherum ist lebensfeindlich. 50, 60 Grad vielleicht. Der Sand so heiß, kann man nicht drauf gehen. Und irgendwo ist dann in der Wüste auf einmal eine kleine Oase. Da ist ein kleines bisschen Wasser, da wachsen Bäume. Und so muss man sich das vorstellen für uns. Der Herr ist beständig mit seiner Gnade da. Beständig leitet er uns durch dieses Leben. Und beständig wird er uns ans Ziel bringen. Und er wird uns nicht loslassen. Egal, ja, ob wir ihm gefallen oder nicht. Das ist ja das Fantastische. Da haben wir auch wieder diese menschlichen Gedanken. Diese menschlichen Gedanken, die wir auf Gott nicht ummünzen können. Dass wir oftmals das Gefühl haben, jetzt habe ich versagt, jetzt will Gott mich nicht mehr haben. Nein, das kann nicht sein. Wir sind nach wie vor seine Kinder. Er versucht uns natürlich wieder in die richtige Spur zu bringen. Das ist richtig. Das tut manchmal weh. Das ist auch richtig. Aber er wird uns niemals fallen lassen, weil er beständig mit seiner Gnade und mit seiner Treue bei uns ist. Und dann kommt die Treue. Und da können wir in der Offenbarung reingehen. Also ich könnte jetzt zig Bibelstellen vorlesen, die das alles unterstreichen. Aber von der Zeit her können wir uns nur auf einige beschränken. Und dieser Treue wird in der Bibel auch gesprochen. In der Offenbarung zum Beispiel, Kapitel 1, den Vers 5. Da steht es, und von Jesus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Und jetzt kommt es langsam in diese Richtung, was ist Wahrheit? Da möchte ich auch noch den zweiten vorlesen, Offenbarung 19, Vers 11. Bis Vers 13. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Also der auf diesem Thron saß, heißt treu und wahrhaftig. Er ist also wahrhaftig. Er ist die Wahrheit in Person. Wer ist denn dieses? Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Hier ist Jesus Christus mit gemeint. Er ist das Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes die Wahrheit ist, dann ist Jesus Christus die Wahrheit in Person. Dann ist Gott, der Vater, die Wahrheit in Person. Dann ist der Geist Gottes die Wahrheit in Person. Dann ist also die Wahrheit auch personalisiert in Jesus Christus, Gott dem Vater und Gott den Heiligen Geist. Das heißt also, man kann es nicht auseinanderklamüsern. Der, der selbst die Wahrheit ist, hat die Wahrheit niederschreiben lassen in der Bibel. Und wir dürfen diese uneingeschränkte Wahrheit nehmen und erkennen und für uns in Anspruch nehmen. Und wir sollten niemals anfangen, so wie es heute Mode ist, naja, das ist ja nicht so gemeint. Nein, das war für die damalige Zeit. Heute haben wir ganz andere Verhältnisse. Das Wort Gottes gilt bis in alle Ewigkeiten. Was wir gerade von der Technischen Universität auch gehört haben, die Wahrheit muss zeitlos sein. Die Wahrheit kann sich also nicht im Jahre 2021 ändern. Das geht nicht. Wahrheit ist Wahrheit, Wahrheit bleibt Wahrheit und Wahrheit bleibt Wahrheit bis in alle Ewigkeiten. Und so haben wir das Wort Gottes, die Wahrheit in den Händen. Wir haben die absolute Wahrheit. Und das konnten wir ja nachprüfen, anhand von menschlichen Kriterien und von der Bibel. Und jeder, der das liest, weiß, das ist die Wahrheit. Und die meisten von uns haben das für sich in ihrem Leben schon erkannt. Auch wenn es durch manche Tiefen geht, die wir nicht erklären können. Aber dass Gott treu ist, dass er die Wahrheit ist, dass er zuverlässig ist, dass er beständig ist, dass er uns führt und leitet, bis wir ans Ziel gekommen sind. Ich denke mal, das werden wir spätestens erfahren, wenn wir unsere Augen schließen und im Himmel diese Augen öffnen. Und da sehen wir ihn. Die Wahrheit in Person in Jesus Christus. Die Wahrheit in Gott und dem Vater. Die Wahrheit in dem Heiligen Geist. Und dann können wir zu Recht das, was wir hier stehen hatten, wo der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, kein Mensch auf dieser ganzen Erde kann sich selbst betiteln, als dass er die Wahrheit ist. Das wäre eine Anmaßung ohne Gleichen. Der wäre verspottet, ausgelacht. Aber Jesus Christus kann von sich sagen, ich bin die Wahrheit, weil er der ist. Ich bin, der ich bin, der ewig seiende Gott. Amen.